Hey, hallo zusammen. Wie schön, dass ihr wieder bei Sahnehäubchen reinhört. Heute freue ich mich erneut, einen besonderen Gast euch vorstellen zu dürfen. Möglicherweise aus der Pferdewelt kennt ihr sie schon. Es geht um Selina Skogan. Sie habe ich ins Interview holen dürfen und wir haben uns mächtig Zeit genommen, uns über einige Themen der Pferdewelt, aber vor allen Dingen auch erst einmal ihre Person und wie es dazu kam, dass sie ihren Weg über die akademische Reitkunst dann in eine eigene Online-Plattform, genannt Equidemia, gefunden hat und dort auf dem Markt, ich muss tatsächlich sagen, für uns in Teilen auch ja, und so bezeichne ich mich selber auch, Studienlaien, indem sie uns versucht, die in der Forschung und Wissenschaft existierenden Kenntnisse, Wissensstände, aber eben auch Studien und Datenlagen in eine praktische und Pferde- und ebenso menschliche menschenfreundliche, in ein menschenfreundliches Transkript zu überliefern, mit dem wir in der Praxis dann auch tatsächlich arbeiten können, sodass Forschungskenntnisse nicht hinter verschlossenen Türen bleiben, sondern für den Pferdebesitzer durchaus aber auch für den Pferdetherapeuten so aufgearbeitet wiedergegeben werden, dass sie im Zweifel in der kommenden Zeit überholt und im Zweifel aber auch tatsächlich einfach selber umgesetzt werden können. Das finde ich ganz besonders großartig und so werde ich möglicherweise im Laufe dieses Interviews auch ein paar Mal erwähnen, wie gut mir dieser Ansatz und diese Arbeit gefällt. Und ich denke, ihr werdet im Laufe des Interviews raushören, dass wir uns gegenseitig menschlich sehr schätzen und respektieren und ich eine große Achtung vor ihrer Arbeit und auch vor allen Dingen einen wahnsinnigen Grad an Bewunderung dafür hege, als Frau und Mutter ein so mittlerweile durchaus großes, kompetentes Unternehmen, muss man ja sagen, auf die Beine gestellt zu haben. Wenn ich das hier erwähne, bin ich weder gesponsert noch dafür bezahlt worden. Ich bin auch Teil ihrer Akademie als sozusagen Konsument, das ich auch selbst bezahle und selbst bezahlt habe. Von daher basiert unser bisheriges Verhältnis und bis dato laufendes Verhältnis auch auf rein freundschaftlicher und beruflicher Ebene. Von daher denkt nicht, dass ich für all das, was ich möglicherweise positiv hier von mir gebe, in irgendeiner Art und Weise bezahlt worden bin. Wenn ich Interviews mache, und das sage ich an dieser Stelle einfach mal in meinem Sinne für die Zukunft, und mir gefällt etwas außerordentlich gut und ich gebe das hier in diesem Podcast für euch preis, dann ist das definitiv auch nicht der Nettigkeit des Gastes gegenüber entstanden, sondern dann meine ich es auch so. Ansonsten hätte ich mich nicht dazu hinreißen lassen, gute und positive Worte über eine Sache oder einen interviewten Gast zu finden. An der Stelle auch nochmal kurz der Link, dann werde ich am Ende der Episode nämlich nicht mehr dahinter quatschen. Findet ihr alle für Selina und ihre Arbeit notwendigen Informationen in den Shownotes. Da könnt ihr einfach nochmal reinschauen, wenn ihr euch für ihre Arbeit interessiert und werft einfach mal einen Blick auf das, was ihr in ihrer Equidemia finden könnt.
Perfekt, dann haben wir es jetzt, glaube ich. Selina, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich heute hier bei mir bei Sahnehäubchen begrüßen zu dürfen. Und wir haben heute mal die Positionen getauscht. Das letzte Mal und vorletzte Mal durfte ich bei dir im Podcast zu Gast sein. Und jetzt freue ich mich sehr, dich hier zu begrüßen. Herzlich willkommen, Selina. Schön, dass du heute bei mir dabei bist.
Hallo, liebe Irina. Danke für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann.
Ja,
bin immer ein bisschen aufgeregt.
Oh, das trifft sich gut. Aufregung spielt bei mir immer eine große Rolle, es sei denn, ich unterhalte mich mit mir selber. Ich hatte ja kürzlich auch die Dagmar, kennst du ja auch, zu Gast hier und wir waren beide aufgeregt. Ich mehr wegen der Technik, Dagmar wegen der Premiere und ihrem Debüt als Podcasterin. Du bist als Podcasterin allerdings schon tatsächlich ein richtig alter Hase, kann man so sagen. Du hast wahnsinnig Erfahrung, Menschen zu interviewen. Und daher bist du jetzt aufgeregt, weil du interviewt wirst. Und ich bin aufgeregt, weil ich dich interviewen darf. Weil ich denke, oh, ich habe dir das, glaube ich, auch schon mal gesagt, nach einem Podcast oder als wir uns ausgetauscht haben, dass ich es super angenehm fand, als Gast in deinem Podcast zu sein und finde deine Stimme und die Art, Fragen zu stellen. Wow, das will ich auch können und lernen. Und
danke.
So dementsprechend denke ich jetzt, oh Gott, der Hammer hängt hoch. Jetzt bin ich gefragt, dich hier gut durchzugeleiten. Und ja, wir haben ein großes Thema quasi schon vor Augen. Wir streben beide schon ein Ziel an, über das wir uns super gerne unterhalten würden. Da gibt es auch einen ganz ausgeprägten philosophischen Kontext zu. Aber den stellen wir erstmal zurück und philosophieren uns jetzt erstmal durch deinen Werdegang. Denn ich persönlich, du weißt, ich bin ein sehr stiller Teil von deiner Akademie, Equidemia. Ich bin Teil des Ganzen als quasi Privatperson und Nutzerin für meinen Werdegang, der überhaupt für mich jetzt beruflich nicht im Vordergrund steht als Reiterin oder Pferdefrau. Aber weil ich einfach wahnsinnig interessiert bin und mich total fasziniert hat, was du mit Equidemia auf die Beine gestellt hast. Vielleicht magst du mir nochmal zusammenraffen, das tut mir bestimmt auch nochmal gut, denn ich glaube, die Möglichkeiten auf deinem Campus mit deiner Akademie, die du uns als Pferdebesitzern so online zur Verfügung stellst, habe ich als digitaler Vollhorst, vorsichtig formuliert, glaube ich, noch immer nicht begriffen. Vielleicht ist ein paar Prozent der mangelnden Zeit geschuldet, aber ich glaube, es gibt noch so viel zu entdecken für mich. Lass uns mal einblicken in das, was du mit Equidemia geschaffen hast. Und dann habe ich bestimmt gleich noch ein paar mehr Fragen.
Okay, also ich versuche mal den großen Bogen kurz zu schlagen. Ich kann da nämlich auch 3 Tage drüber berichten. Also am Ende des Tages war das so, dass ich ja einen Großteil meines Lebens, einen Großteil der 20er und den Anfang der 30er damit verbracht habe, Pferdewissen hinterherzureisen und in verschiedenen Ländern bei verschiedenen Ausbildern gelernt habe, viele Praktika bei Bernd Brandrup gemacht habe, auch bei anderen Akademikern damals. Und dann bin ich 3 Jahre in Schweden gelandet, bei einer ganz lieben Kollegin von mir, bei der Hanna Engström, die hat auf Gotland eine Reitakademie und habe da 3 Jahre ja, gelebt, gearbeitet, gestaltet. Und Hanna ist auch Trainerkollegin, also auch aus der akademischen Bubble, hat aber den Fokus Sitz, alles was zum Thema Sitz gehört. Hat auch ihre eigene Biografie dazu, hatte einen schweren Unfall. Und das war, glaube ich, so ein bisschen auch mein Einstieg in die Neurophysiologie, ohne das zu wissen damals, was ich da mache. Und hat auf der einen Seite ein sehr großes Herz, hat viele kranke Pferde gesammelt und hat auch viel Platz. Also die Lebensverhältnisse ihrer Pferde sind vergleichbar mit dem, was wir hier haben. Ich glaube, 30 Pferde auf 300 Hektar und auch nicht so knapp bemessen. Und das war für mich eine sehr spannende Reise, eine sehr spannende Vertiefung, auch nochmal zu gucken, wie verändert sich das Verhalten. Und ich habe damals meinen Mann da kennengelernt. Und der hat mich dann irgendwann über die Schulter geschmissen und nach Norwegen verschleppt.
Das ist für einen Teil meiner Hörer wahrscheinlich erstmal überhaupt wichtig. Das habe ich jetzt nicht so gut introduced, denn du wohnst jetzt in Norwegen. Ich liebe deine Tromsø-Bilder und die Polarlichter, die ich ab und zu bei dir im Status sehe. Du wohnst jetzt in Norwegen und das hat wahrscheinlich auch diesen Werdegang nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Mit deinen Pferden nach Norwegen zu gehen und aber auch trotzdem ja irgendwie in der Pferdewelt, in der du so viel Wissen angehäuft hast, weiterarbeiten zu wollen.
Ich habe damals, bevor ich nach Norwegen gegangen bin, also ich habe meinen Mann 2012 kennengelernt, ist auch schon ein paar Tage her, und als ich dann aus Schweden zurückgegangen bin, habe ich noch mal einen kurzen Zwischenstopp in Deutschland gemacht, weil so die Entscheidung, an den Nordpol zu ziehen, war jetzt, hat einen Moment gedauert, ne? Musste ich mal kurz drüber nachdenken. Muss man sich, glaube ich, schon sehr sicher sein, dass man das will. Und habe dann die Zeit nochmal genutzt, um meine Osteopathie-Ausbildung zu machen und das alles so ein bisschen weiter anzustoßen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, wenn ich hier am Nordpol sitze, dann wird das schwierig, als Reitlehrer noch mein Geld zu verdienen. Ich hatte vorher einen eigenen Hof, da beritt Pferde, wie man das so macht, ne? Als Berufsreiter. Eben Pferde beritten, habe Menschen ausgebildet, hatte Wochenschüler, habe Kurse gegeben, was aus Deutschland mit Standort Düsseldorf oder in der Nähe von Münsterland, halbe Stunde bis Düsseldorf, ziemlich simpel ist. Halbe Stunde bist du am Flughafen, fliegst überall hin. So geht, kein Problem. Ist jetzt aus Tromsø nicht so einfach. Die Flugverbindungen sind besser geworden, aber damals war das noch, wenn mein jetziger Mann mich besucht hat damals, dann war das ein Tagesausflug. Dann war der so zwischen 9 und 12 Stunden unterwegs, bis der bei mir war. Und umgekehrt natürlich auch. Das war also ziemlich klar, dass wenn wir irgendwie zusammenziehen wollen und dann auch Familie gründen wollen, die Zeiten sind vorbei. Ne? So, das war irgendwie klar. Und dann habe ich überlegt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann war das damals ein sehr alter Wunsch von mir, Osteopathie zu lernen. Aber wie das eben so ist, wir haben uns gerade kurz im Vorgespräch darüber unterhalten, man muss sich manchmal im Leben dann einfach auch mal in eine Sache vertiefen und geht halt nicht alles gleichzeitig. Und bei mir war das die Reitkunst. Dann habe ich mich in die Reitkunst vertieft. Und als das Fundament gerade stand, habe ich gedacht, oh, jetzt wäre nochmal ein guter Moment. Dann habe ich die Osteopathie dazu gemacht und bin dann eben nach Norwegen gezogen. Und das hat dann ziemlich viel auf den Kopf gestellt, denn eigentlich war ich dann an dem Punkt, wo ich gedacht habe, Mensch, dann kann ich hier vor Ort noch mal so ein bisschen als Therapeutin arbeiten, aber dann werde ich erstmal Mutter und dann ist das mit der Pferdekarriere vorbei. So, das war damals eigentlich der Ansatz, als ich hergekommen bin.
Und wie spannend und was du draus gemacht hast. Weil ich glaube, genau das, was du jetzt so beschreibst, das habe ich in Teilen ja selber mit mir auch so erlebt, dass ich irgendwie dachte, boah, so meine Freiheit mit Familiengründung, ins Auto setzen und 100 Kilometer in die eine Richtung und dann direkt nochmal wieder 100 Kilometer in die andere, um mal hier zwei und dann da nochmal 2,5 Pferde zu
Schwierig, ne?
bringen, wurde dann ja auf den Kopf gestellt. Dann brauchst du irgendwie Alternativen, Plan B oder begnügst dich dann eben mit der klassischen Rollenverteilung, die dann so aussieht, dass du das, ja, dass du irgendwie das Taxi und das, ja, die Küche beherrscht, was auch in keinster Weise, das, weil ich das
Kann ja auch schön
ja
sein.
absolut gar eine neutrale Position ist. Allerdings ist es eben das hart erarbeitete und das gesammelte Wissen brennt unter den Nägeln und das so in der Reife seines Lebens, in der Blüte mehr oder weniger, wo sich so gerade noch halbwegs jugendlicher Knochen mit aber schon gereiftem Wissen verbindet. Das ist ja genau das Alter, in dem wir auch fit und fähig sind, eine Familie gut durchs Leben zu begleiten. Das brennt aber auch unter den Nägeln. Wir müssen es irgendwie ja verschaffen, an den Mann zu bringen und zu vereinen. Und das hast du mit deinem ja, Online-Campus. Wird es dem Wort überhaupt gerecht, wenn wir über Equidemia sprechen? Ist das was, was wenn jetzt jemand, der noch nicht zufällig bei dir auf dem Instagram-Profil oder bei dir mal jemals in der Reitstunde war oder auch noch kein Akademiker ist, vielleicht noch jemand werden könnte, möchte, wo, sollen würde, was würde deine Art, dein Wissen, es ist ja nicht nur, das sage ich jetzt einfach schon mal, auch wenn vielleicht ein paar von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr noch nicht bei Selina auf der Plattform wart und euch da mal da euch mal schlau gemacht habt, was es da für unendliche Möglichkeiten gibt, Wissen für sich und seine Pferdeblase einzusammeln, dann ist vielleicht erstmal noch irgendwie so grob, weil du auch ein Buch geschrieben hast, das will ich auch nicht unerwähnt lassen an der Stelle, kommt vielleicht erstmal so wie, ach so, nee, die machen hier so ein bisschen Zirzensik und Barockreiterei, ist erstmal nichts so für mich. Das Wissen aber, was du bei Equidemia zusammengeschart hast, das ist ja weit mehr als nur Reitkunst geworden, vielleicht ist es daraus gewachsen. Und es ist auch so, dass es etwas, also jetzt habe ich schon mal so ein bisschen, schaut wirklich mal, ich kann euch das dringend nur raten, ihr habt schon gehört, ich bin nicht nur Fan, ich bin sogar ein Teil, ein Member vom Ganzen.
Dankeschön.
Ja, alles gut, bin ich ja auch freiwillig und gerne. Ich wurde nicht verknechtet, nicht bezahlt und nicht Werbung in
Nee,
eigener Sache.
stimmt.
Aus Überzeugung, ich kriege das nicht gesponsert, das tue ich, weil ich das als Privatperson und nicht als berufliche Investment in mich tätige, sondern als mein privates, meine Insel sozusagen, auch am Zahn der Zeit zu bleiben. Das ist etwas, was du schaffst da mit deiner Akademie auf nahezu für mich bis dahin einmalige Art und Weise zusammenzutragen. Denn die Akademie, auch wenn du jetzt schon wahnsinnig viel Wissen mit dir bringst und mit dir vereinst, ist mehr als nur deine Person und das, was du schon so an wahnsinnigem Wissen draufgeschaufelt hast. Du hast wahrscheinlich wie kein anderer Pferdetherapeut und Mensch durch deine Art, Connections, die richtigen Entscheidungen und den richtigen Riecher zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das auch noch sinnvoll zu verknüpfen, eine Plattform geschaffen, in der unheimlich viele Pferdemenschen, die was zu sagen haben, Sinnvolles, Positives für das Pferd zusammengetragen, sodass ein Wissenspool greifbar ist, der in alle Richtungen geht, der die Osteopathie, aber auch die Akademie, die Reitakademik ja weit verlässt. Das ist irre, was du da so an Menschen, die was zu sagen haben, zusammengetragen hast. Wie bist du denn an diese Fähigkeit rangekommen? Weil ich kann ja nur sagen, du weißt ja, dass ich Vollblut-Osteopathin bin und das
Total.
sobald ich aber diese Blase verlasse, mache ich große Fragezeichen, große Augen. Das reicht schon in die technische Blase, aber das reicht auch über andere Dinge irgendwie, wo ich dann nur noch so oberflächliches Wissen zu bieten habe. Ich wäre aber auch nicht imstande, auf diese Art und Weise Menschen so zu verknüpfen und unter einer Schirmherrschaft zu versammeln, auch wenn sie alle ja irgendwie Individuen bleiben, die sich mit Akademie, mit Epidemie auch beschäftigen, einer
Ja.
Akademie.
Ja, ich glaube, ich bin einfach neugierig und ich habe selber relativ hohe ethische Werte, auch gerade was so Sachen wie Loyalität zum Beispiel angeht. Ich glaube, das hilft dabei, aber vor allem bin ich neugierig und ich habe dann nie aufgehört zu lernen. Und ich war bei manchen Sachen. Manche Sachen machen mich einfach so unglaublich wütend, weil ich selber als Privatperson, als Pferdemensch, als Ponymädchen, die das Beste für ihre Pferde möchte, sich so große Mühe gegeben hat, alles richtig zu machen. Und dann am Ende des Tages findest du heraus, ach Mensch, völlig egal, wie schön du im Schulter hereinsitzt, eigentlich hat das Pferd nie Problem. Oder eigentlich ist das Pferd mangelernährt oder so. Und ich gucke. Wenn ich aus der Perspektive heute drauf gucke, dann gucke ich mehrdimensional drauf. Wenn ich aus der Perspektive von vor 10 Jahren drauf gucke, habe ich sehr eindimensional da drauf geguckt und gedacht, wie können wir das mit Gymnastik, wie können wir das vielleicht mit Haltungsverbesserung noch, wie können wir die Probleme, die wir ja haben, lösen, weil das ja auch das ist, was uns da draußen immer verkauft wird, ne? Und wenn ich mir genug Mühe gebe, wenn ich mich mehr anstrenge, dann kann ich das schaffen und so wie es deinem Pferd geht, hat nur was mit deiner persönlichen Einstellung zu tun. Und das ist natürlich totaler Quatsch. Je mehr Wissen wir anhäufen oder je multidisziplinärer wir da reingucken können, desto mehr sehen wir, wie komplex, aber damit auch einfach die Sache eigentlich ist. Und ich habe dann den Weg über die Ernährung gemacht. Ich habe dann bei der lieben Conny nochmal 3 Jahre Ernährung gemacht. Das ist auch eine sehr wissenschaftsbasierte Ausbildung. Und dann ist zufällig sind noch so ein paar andere Steine in meinem Leben zusammengefallen. Und dann haben wir eine Neuropsychologin hier in Tromsø im Stall kennengelernt, als ich ihre Pferde behandelt habe, auch eine Deutsche. Und die hat mich dann regelmäßig mit Material versorgt. Und so ging das dann irgendwie los, dass so verschiedene Bausteine zusammengegriffen sind. Und als ich Equidemia dann gegründet habe, so als werdende Mutter und dann hat sie halt was Eigenes, weißt du, das Jodeldiplom, ne?
Okay.
So war eigentlich die Idee, wir nehmen Leute mit auf der Reise und ich hatte dann damals auch 2 relativ alte Pferde mit nach Norwegen gebracht. Wir kaufen mal Jungpferdenachwuchs und dann nehmen wir die mit auf der Reise und dann erklären wir denen, wie man ein Pferd so nett ausbildet, ohne draufhauen, ohne ihm weh zu tun, sondern einfach so ein schönes harmonisches Zusammensein und dann mit Sitzausbildung und in die Dressur rein. Aber ich konnte mich ja auch nicht davor wehren, dass jedes Mal, wenn wieder so ein neuer Baustein dazugekommen ist, in mein Puzzle oder so ein Puzzlestück da reingekommen ist, ich dachte, oh Mensch, das ist ja eigentlich, also das ist ja jetzt schon wichtig. Und
Da kam die Neugier, die war also wirklich, die hat dich
ja,
begleitet
die
bis
hat
heute.
weitergetrieben, genau, die hat mich einfach weitergetrieben und ich wollte dann mehr wissen und ich wollte da tiefer rein und habe dann meine Schüler mitgenommen. Die mussten da ganz viel auch mit mir aushalten. Glaube ich, also ganz viel auf dieser Suche aushalten, wo ich immer gesagt habe, aber das kann doch nicht sein. Es muss doch möglich sein, wenn ich jetzt hier meine eigenen Jungpferde angeguckt habe, es muss doch möglich sein, dass wenn ich den Tassi aus der Wiese rausnehme, auf die Reitbahn, der sieht seine Freunde, wir haben ein gutes Verhältnis und trotzdem kommt mein Pferd nicht aus dieser Calming-Signals-Schleife raus und immer noch kaut er irgendwie und was ist denn da eigentlich los? Na? Was ist denn da eigentlich los? Und dann immer noch mal eine Stufe tiefer zu gehen und zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Und so bin ich dann am Ende des Tages in der Physiologie gelandet. Und ich habe jetzt das Gefühl, nach 6, 7 Jahren wirklich intensiver Neugierde habe ich das Gefühl, dass jetzt so langsam die Teile wirklich zusammenfallen, an ihren Platz fallen und wir Menschen Pferde multidisziplinär so begleiten können, dass Sinn macht. So, dass ich drauf gucken kann. Ich kann mir das Gangbild angucken und sagen, wir haben hier mechanischen Schaden, wir haben hier ein muskuläres Problem, wir haben hier, manchmal gibt es ja auch Scheiße auf dem Rücken, also wir haben ein reiterliches Problem, wir haben ein Ernährungsproblem, ne, so, gibt es ja einfach auch, ja, und wo können wir anfangen, die Stellschrauben so zu bewegen, dass es wenig Reibung gibt und viel, viel Schönes, was daraus wachsen kann. Ich mag das so gar nicht, wenn wir immer da stehen müssen und sagen müssen, so, das darfst du nicht, das darfst du alles nicht machen, sondern wenn man lieber so Bewegungsräume aufmachen kann und sagen kann, lass uns doch mal da reingucken.
Das ist für mich so, wenn ich das osteopathisch zusammenfasse, bringst du damit so ein bisschen auf einen Punkt, was Dr. Still ja auch gesagt hat. Ich zitiere ihn mal an der Stelle. To a man whose only tool is a hammer, every problem looks like a nail. Das bedeutet also, was du geschafft hast, da auch multidisziplinär, also ja nicht nur alleine in der Osteopathie und in der Reitkunst verbleibend, war ein paar Verbindungen zu knüpfen, dass wir... Das ist so was, was ich so den osteopathischen Schülern immer gerne mitgebe, dass ich denke, es reicht ja schon ein Leben kaum aus, Osteopathie zu lernen. Gleichzeitig müssen wir aber in der Osteopathie diesen, sagen wir mal, weitgestellten, auch wirklich durchlässigen Blick beibehalten, dass wir nicht nur denken, ja, das, was ich kenne, ich erkenne vielleicht einen blockierten sechsten Lendenwirbel, das ist dann das Problem, sondern dass dieses Problem auch noch an andere geknüpft sein kann oder dass vielleicht dieses Problem nur entstanden ist, weil es vorweg Probleme gab, die aber gar nicht im Bewegungsapparat verortet worden sind, sondern vielleicht neurophysiologisch, vielleicht aber schon alleine mit der Fütterung irgendwie in Zusammenhang. Ja, und das ist so diese Schwierigkeit, die mir ganz, ganz jetzt in den letzten Jahren, was ich dementsprechend eben auch einfach nochmal so herauszustellen finde mit der Arbeit, die du außerhalb von Akademik und Osteopathie betreibst, ist diesen weichen Blick und auch Brücken zu bauen zwischen Disziplinen, in der jeder ein Stückchen so weit denkt, so meine Disziplin ist erstmal so die primär wichtigste Disziplin. Ne, du bist diejenige, bei der ich im Podcast oft gehört habe, Content is King. Und in diesem Fall ist der Brückenbau einfach, der den Content erstellt. Also Zusammenhang zum anderen ist der König. Wenn du in deiner wenn ich in meiner osteopathischen Blase nur die osteopathischen Probleme kenne, werde ich auch nur diese Werkzeuge benutzen und ich werde immer wieder versuchen, irgendeinen Lendenwirbel zu lösen oder irgendwie auch über eine Faste dies und das zu erreichen oder über andere Dinge was zu erreichen. Aber ich werde vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, ich übertreibe das jetzt ein bisschen. Wir wissen in der Osteopathie mittlerweile alle, dass Haltung eine Rolle spielt und Fütterung und Co. Klar. Gleichzeitig werde ich aber nie Ernährungsberaterin. Die werde ich einfach am Pferd nicht werden. Aber ich brauche den Content. Ich brauche die Leute, die sich wiederum damit auskennen. Und das ist so das, was ich jetzt mal so ein bisschen besonders herausstelle, dass du mit Equidemia tatsächlich eine Plattform geschaffen hast, in der ein bisschen bei mir wieder dieser in den Medien und auch in vielen Fortbildungen entstehende Effekt, du musst immer, wenn du eine Pferdeperson bist und dann auch noch dich Therapeut nennst, alles wissen, alles können.
Nee, musst du nicht. Du musst wissen, wen du fragen musst.
Richtig, wir müssen wissen, wen wir fragen müssen. Und das ist das Besondere. Und da war bei dir das Verein, also ich habe auch so meine Momente, dass ich denke, ach krass, das könnte das und das sein und dies und das und jenes. Aber ich hätte gar kein Verknüpfungsgen, Menschen an mich zu verknüpfen und deren Wissen dann sozusagen anderen zu präsentieren. Ich würde das nur für mich mitnehmen und in meinem Raum weiter verwursten.
Oder ist auch schön.
Absolut, absolut. Aber wie gesagt, ich stelle den Nährwert jetzt mal hier so in den Vordergrund.
Das ist total lieb. Ich kann dir ein Geheimnis verraten. In meinem lokalen Umfeld würde es einfach keinen interessieren. Tatsächlich. Und sogar wenn alle Pferde, die es hier in der Region gibt, so spärlich ist das hier besiedelt, sogar wenn das alles meine Kunden wären, könnte ich davon nicht leben.
Ja,
also das ist einfach nicht.
Also das ist dann in dem Sinne nicht. Win-Win-Situation. Du hast ein gewisses, eine Neugier mit Erfahrung und Erarbeitetem auch noch, sagen wir mal, und das ist auch wichtig, ich finde auch immer wieder wichtig, dass wir als Frauen insbesondere drüber sprechen, das auch quasi nicht nur monetarisiert, sondern auch ausgebaut, dass du Networking sehr gut betrieben hast, von dem wiederum auch andere ja quasi speisen können, wo du
ich hoffe das sehr, dass sich also das gegenseitig nur, so ein bisschen ernährt, ne?
Ja, nicht nur auf der Wissensblase, sondern auch einfach ganz klar, wir haben uns ja im Vorgespräch auch ganz kurz nochmal drüber unterhalten, wie wichtig uns beiden das so ist, wo wir beides versuchen, gute Familie, gute Mutter zu sein. Ja. Alles irgendwie richtig zu machen, weil wir wollen auch nicht unseren Posten in der erarbeiteten Pferdewelt aufgeben. Und unser Wissen ist auch dann vielleicht ein bisschen zu schade, um nicht an die Welt transportiert zu werden. Aber das können wir nicht ehrenamtlich machen. Auch da muss man sagen, eure rosa Blase, alle Pferdeliebe, super. Wir wollen aber auch als Geschäftsfrauen ernst genommen werden, beziehungsweise das, was wir wissen, hat seinen Preis. Und daraus eine Plattform zu schaffen, die im Prinzip, wenn man so sagt, ja auch dir das Rumfahren
ermöglicht, genau, und das weiter Tieftauchen
ermöglicht. Ja, und das ist auch so ein Punkt, der, da muss ich dich jetzt auch noch mal kurz nachhaken, das ist auch so ein Punkt, der, ja, den du tatsächlich ganz hervorragend schaffst, ist die Wissenschaft in einen praktikablen Bereich umzusetzen. Das ist etwas, wo ich jetzt persönlich von mir sagen müsste, das finde ich so spannend, deswegen gucke ich auch immer wieder so gerne rein und mag auch deinen Podcast Horse Friends, für diejenigen, die da noch nicht reingehört haben, hört da wirklich mal rein, weil etwas, was ihr bei Sahnehäubchen nie finden würdet, wäre wissenschaftlich basierten Kontext. Den Witz ja gibt es ja bei Sahnehäubchen gar nicht. Wenn jemand sagt, ja, wo steht das denn, gibt es da eine Studie, dann sage ich, boah, da ist ziemlich viel aus meiner Fantasie raus entstanden aus dieser Ursache-Folge-Kette. Oh, das ist Studie by Doing, also das ist jetzt so, die Evidenz ist die drei Patienten, die ich hatte. So, das ist ja so, der, das ist so, bei, so läuft das ja bei mir, da gibt es ja nichts mit Wissenschaft und ja, in dem Zusammenhang hast du aber da auch offensichtlich ja in dir so ein bisschen dieses neugierige Gen entdeckt, auch ein Sprachrohr zu sein für das, was die wissenschaftliche Schafft jetzt den Pferdebesitzern nicht bieten kann, nämlich eine Übersetzung in das Verständliche, in den Reitunterricht, in den Kontext wiederum. Was nutzt uns die Wissenschaft auf einem Papier? Was nutzt uns die Auflistung sämtlicher Abstracts und Studien, wenn wir sie nicht in der Praxis mit Emotionen und praktischen Möglichkeiten, die wir ja auch nicht immer alle gleichermaßen erfüllen. Nicht jeder hat einen Paddock Trail, nicht jeder kann seine Hufe selber bearbeiten, nicht jeder hat immer ein Wahnsinnsauge, auf welches Spurenelement genau jetzt bei seinem Pferd fehlt. Und trotzdem muss das Ganze irgendwie praktikabel bleiben, dass wir, das habe ich auch von dir gelernt, dass wir irgendwann nicht nur noch uns grämen und eigentlich gar keine Zeit mehr halten wollen, weil es so krass, weil es wird zu viel. Und mir wird es schnell zu viel, wenn jemand mit Studienlagen um sich schmeißt, für die ich aber keinen Benefit für die Praxis, weil sie mein Leben nicht verbessern. Es muss das Leben leichter machen, verbessern, ja, oder wirklich drastischen Einfluss nehmen, sonst nutzt mir die Studie ja persönlich nichts. Aber da hast du auch was geschaffen.
Ja, ich finde Anwendbarkeit einfach total, total wichtig. Und ganz oft, also das, was du so beschreibst, das ist so ein Instagram-Phänomen, was ich sehe, ne? Instagram- und Facebook-Phänomen. Da werden uns Sachen um die Ohren geschmissen. Da hat vielleicht mal einer irgendwo eine Studie gefunden, ohne den Kontext zu kennen, und leitet daraus seine persönliche Interpretation ab. Oh ja. Und dann kommen da ganz wilde Sachen raus. Eine Hörerin hat mich um einen Faktencheck gebeten, den werden wir auch noch machen. Aber weil das gerade so präsent ist, erzähle ich da mal ein bisschen von. Da ging es um eine Studie von das Krafttraining bei Menschen, es ging um Menschen, nicht um Pferde, das Krafttraining Gelenke schützt, wenn es richtig aus. Stimmt, ne? Würde ich jetzt erstmal, würde auch aus deiner Osteopathie.
Ja, würde jetzt auch als Physiotherapeutin, das hätte, ja, genau, hätte man richtig. So 1999 gesagt,
und jetzt, in Ausbildung wäre richtig. Jetzt kommt der wilde Instagram-Switch dazu. Jetzt wird's wild. Was daraus also abgeleitet wurde, ist, dass freie Bewegung fürs Pferd schlecht ist und dass Pferde, wenn überhaupt, dann nur versammelt geritten werden dürfen. Und das ist natürlich ein kleines bisschen wild. Da wird also dieser eine kleine. Und das ist ja wirklich, also das ist ja eine gute Sache, dass wir wissen, wenn wir Krafttraining machen in einer Art und Weise, die die Gelenke nicht beschädigt, gehen wir jetzt mal von aus, dann können wir mit Muskeln da Bausteine drum setzen und dieses Gelenk schützen. Ist zum Beispiel relevant, wenn wir Kniepatienten haben. Ne? Genau so macht man das. Ist zum Beispiel relevant, wenn wir Halspatienten haben und die sind noch trainierbar. Genau so macht man das. Würde man dann jetzt versuchen zu stabilisieren. Woher jetzt, also der Mangel an Kontext, der führt dann zu diesen wilden Behauptungen von freie Bewegung ist schädlich.
Du hast ja gerade gesehen, das sehen ja unsere Hörer nicht, wie ich mich versucht habe, fast in meinem Pullover zu
verziehen. Ja, genau.
Und ich habe erstmal der erste, wieder mal sehr naive Impuls in mir ist, dass ich kurz denke, ist da was dran? Oh Gott,
so, und meine jetzt pass auf. Pferde. Und jetzt 50.000 Follower, 50.000 Follower, ich weiß nicht, wie viel, 10.000 Shares und Likes und so ein Post dann kriegt. Und das ist natürlich Quatsch. Also da wird ja total außerhalb des Kontexts genommen, dass Pferde ein Lauftier sind, dass wir außer dem muskulären Apparat auch noch einen tensegralen Apparat haben, dass wir eine Lymphe haben, die funktionieren müssen, dass das Verdauungssystem beim Pferd von ruhiger, langsamer Bewegung abhängig ist. Also so diese ganzen, ne, dieser ganze Kontext außenrum, der fehlt. Und dann wird sich da ein Stück Papier rausgenommen und so, das ist jetzt die Wahrheit, wenn sie der Klickzahl dient. Und das macht mich irgendwie wild. Das ist so ein,
oh, einfach
das ist
so ein Quatsch. Wahnsinnig. Das ist, weil du hast jetzt viele Dinge gesagt, die mich persönlich auch so wieder wahnsinnig traurig machen, weil es setzt auf der einen Seite so viele Menschen unter Druck.
Genau.
Es wird, wozu, was wird es führen? Ständerhaltung beim Pferd, again, irgendwie, back to the roots, was war gar nicht so schlimm.
Mindestens so vielen verzweifelten Reitern, die entweder ein Pferd haben, das vielleicht gar nicht in, das vielleicht mit einem Körper geboren ist, der gar nicht so trainierbar ist, dass der hohe Versammlung schaffen kann.
Ja, genau.
Ja. Oder auch, weil die eigene reiterliche Erfahrung fehlt und beides führt dazu, dass Pferd und Reiter ausreichend verzweifelt sind und keinen Spaß mehr an der Bewegung miteinander haben. War das jetzt das Ziel?
Also das ist richtig schwierig und hart. Ich bin erneut froh, dass ich wirklich auch in diesen Bereichen ziemlicher nicht kompetentler bin, den ich davon mitkriege aus dieser Blase, weil ich muss tatsächlich sagen, ich bewundere dich da, weil du das auch noch, du hast solche Sachen ja als Schirmherrin für Equidemia im Blick und du, dir wird sowas zugetragen als Multiplikatorin und auch als Sammelbecken solcher Informationen.
Genau. Ich muss Sammelbecken ist schön. Oh.
Ich habe jetzt schon fast so ein richtig, so ein Kropf will ich nicht sagen, aber ich habe ja schon so eine Art Kloßgefühl im Hals, nur drüber nachzudenken, wenn ich damit täglich konfrontiert wäre, brauchst du natürlich auch einen wahnsinnigen Sandwich-Bereich im Hintergrund, das wieder Stoß zu dämpfen, denn das tut, sowas tut unheimlich weh, aus unterschiedlichen Gründen, denn es ist nicht artgerecht, auch Pferdebesitzern gegenüber so zu agieren. So.
Genau. Weder Menschen noch Pferden gegenüber artgerecht. Ja, was soll das denn?
Aus dem Kontext gerissen und steht ja in gar keiner Relevanz zu. Es gibt ein paar Mozarts auf dieser Welt, beim Mensch und beim Pferd. Und die sind dafür geboren, am großen Hof zu spielen. Auf welchem Instrument auch immer. Und die sind auch dafür geboren, hinterher irgendein Verdienstkreuz zu kriegen. Das ist okay, aber so ist es eben. Es gibt immer einen Häuptling und viele Indianer. Aber die Indianer sind diejenigen, die den Häuptling wählen. Also da kann man immer nur wieder raten. Wenn
ich finde es so dramatisch, wenn man Menschen gezielt verdummt, um die eigenen Klickzahlen hochzutreiben. Also ne, ich mache ja jetzt Equidemia auch schon lange nicht mehr alleine und ich habe natürlich ein Team, das mir hilft. Und die Mädels, die besser im Marketing sind als ich, die sagen immer, wir müssen mehr Pferdemädchen-Content machen. Oder wir müssen mehr solchen Content machen, um irgendwie mehr Reichweite und so zu kriegen. Ich krieg's nicht hin, es tut mir leid, das wird nichts mehr mit mir und
Instagram. Ah, Selina bleibt
aus. Tut mir leid.
Und so wie es jetzt gerade läuft, dann das ist ja auch ein Gegenpol. Die Welt braucht definitiv für sowas einen Gegenpol. Ja. Und es ist auch, wenn wir beide sicherlich sehr gerne früher Wendy gelesen haben und Wendy kein negativer Begriff ist, aber Pferdemädchen-Content eben nicht bedeutet, dass Mädchen per se blöd sind und allem anhängen, was glitzert und glänzt und glämmert und irgendwie nett daherkommt. Wir werden einfach so, wie das ungefähr ungerecht würde, mich jetzt in Elfenkostüm zu packen. Wir werden dem nicht gerecht, wenn wir ständig Bilder kreieren, die andere verurteilen. Und so tun wir das eben mit solchen Bildern auch. Wenn jeder glaubt, dass nur das gut ist, was gut aussieht, aber vielleicht andere Pferde mit anderen Rassen ganz anderen Hintergrund hatten. Oder wie meine Pferde, und deswegen kam mir jetzt auch direkt so die Idee, so, oh Gott, Versammlung. Also wir schaffen rein und raus und wir schaffen Verpflegung, wir schaffen Kuscheln. Also Leute, die ihr jetzt hier zuhört, lasst euch einfach Fangt an, neugierig zu sein, wie Selina, fangt an zu hinterfragen und dreht euch immer wieder um und wendet euch ab von Hochglanzformaten, denn das ist nicht das wahre Leben. Es wird im wahren Leben immer nur so heiß gegessen, wie man es vertragen kann und ganz bestimmt nicht so, wie es gekocht wird. Und glaubt's mir, all die großen Persönlichkeiten in diesen Hochglanzformaten, die müssen alle mal zum Klo, die haben alle Wehwehchen, die haben alle Kummer und Sorgen.
Ja.
Ich habe genug Persönlichkeiten kennenlernen dürfen in meinem Leben, dass ich sagen kann, am Ende bleiben es immer Menschen mit Bedürfnissen, Gefühlen und auch einem Basisleben. Wenn diesen Menschen jetzt irgendwas durch den Kopf geschossen ist, dass sie ihre Lebensbasis vergessen lässt, dann ist das schade, aber er liegt ihm nicht. Und ich nutze es jetzt direkt mal, um, ja, was machen denn wir dann, wenn wir jetzt mehr wissen wollen, neugierig sind, so wie du, dann gibt es ja die Möglichkeiten, auch das ist ja so ein Ding, was mich persönlich so ein bisschen umtreibt. Ich habe dir erzählt, ich hatte jetzt auch mein erstes Snackinar und habe auch ein paar Leute online von Bild.
Finde es großartig.
Ja, es war auch cool. Das Coolste daran.
Ja, ich hoffe ja, dass wir, wenn du jetzt damit anfängst, dann hoffe ich ja, dass wir dich auch mal irgendwann zu Academia als Referentin kriegen. Ich habe ja schon Pläne gemacht.
Mit deiner Hilfe schaffe ich auch alle Knöpfe richtig zu drücken. Weißt du, was das Schönste an dem Snackinar war? Ich konnte dann, irgendwann haben alle ihre Mikros ausgemacht und ich habe einfach 2 Stunden durchgeredet, ohne überhaupt nur einen Punkt zu machen. Das war richtig schön. Aber darum ging es mir gar nicht. Mir ging es darum, in dem Moment hatte ich mich ja auch lange vorbereitet, so mental, und habe dadurch wahrscheinlich auch durch den Algorithmus immer wieder auch, naja, sagen wir mal so, Webinare ins Postfach gespült bekommen, die mich auch versucht haben, oder sagen wir mal so, sie haben mich abgeschreckt, weil ich mich geködert gefühlt habe. Und mir ist die Freiwilligkeit flöten gegangen, mich für Wissen zu interessieren, das mich eigentlich, muss ich wirklich sagen, sehr interessiert. Aber meine Freiwilligkeit ging einfach über dieses, jetzt fischen wir mal ein paar Leute für 0 Euro ran. Wir behalten aber die Informationen, das Wesentliche zurück, weil dafür sollen die Leute dann eine Special Masterclass machen. Und,
für 5.000 Euro, ne? Ja, genau, so machen wir das.
Genau. Es ist mir ein paar Mal so passiert, weil ich auch gedacht habe, ja, lerne dich mal ein bisschen besser kennen. Du kannst nicht immer so ein analoger Vollidiot bleiben, und muss tatsächlich sagen, boah, das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass es mich eher so ein bisschen zurückgetrieben hat. Und jetzt versuche ich ja gerade so ein bisschen, ja, was machen wir mit den Pferdebesitzern, die wirklich was wissen wollen? Ich hatte das ja eingangs schon gesagt, und das ist, wie gesagt, unbezahlte Werbung, weil ihr hoffentlich rausgehört, dass ich tatsächlich total überzeugt bin. Und wenn ihr was wissen wollt, schaut doch mal tatsächlich bei Equidemia nach. Und für Alternativprogramme zu 0-Euro-Webinaren, die einen Brocken hinwerfen und dann euch zu irgendwas locken, hast du auch noch was für mich im Kasten, was wir hier spoilern können. Denn du, das machst du ja auch nicht zum ersten Mal. Du veranstaltest ein Summit, und das ist, aufgrund deiner Entfernung, hast du dich da ja wahnsinnig...
Online natürlich.
Online natürlich. Und das ist schon was, wo ich auch sagen muss, boah, gerade als Multitasking-Mom ist das was ganz Tolles, auch online teilhaben zu können an dem Summit. Und das Summit, das hast du schon mal eher veranstaltet, ist im Prinzip so ein Online-Treffen im Wissensaustausch, was du über die Akademie veranstaltest. Und das hat in diesem Jahr ja ein ganz tolles Thema. Inside the Horse's Mind. Also... Alles, was du an Speakern und an Wissen bisher zusammengetragen hast, geht in diesem Jahr um das Pferde.
Inside the Horse's Mind.
The Horse's Mind. Was können wir aus Pferdeverhalten lernen? Was hast du dir dabei gedacht? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
Das ist jetzt der 4. Summit. Wir machen alle 2 Jahre ein Summit. Immer zwischen den Equitana-Jahren. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass es ganz schwierig ist, auf der Equitana mit einem Stand zu stehen und gleichzeitig ein Summit zu organisieren. Das gilt nicht nur für mich, sondern eben auch für einen Großteil unserer Referenten.
Richtig.
Und ich habe mal eine Zeit lang in einer münsterländischen Tierklinik gearbeitet und für die Equitana-Tagung organisiert, den Tierärztekongress.
Aha. Da, kommt
da
das
ist damals der Summit-Gedanke geboren worden, weil ich mir da immer gewünscht habe, mehr Austausch zwischen den verschiedenen Bubbles zu schaffen. Dass Berufsreiter oder Practitioner, sagt man ja auf Englisch, ne? Und dann fallen da beide rein, sowohl die Therapeuten als auch die Trainer, dass eben Menschen, die wirklich am Pferd arbeiten und die, die am Pferd forschen, zusammenkommen. Denn ganz oft siehst du ja diese Diskrepanz, dass kannst nicht alle Hüte gleichzeitig aufhaben. Entweder du bist in der Forschung aktiv und arbeitest an der Universität und bist da in deiner, ne, in deinem Fokus. Oder du bist draußen am Pferd unterwegs und unterrichtest Menschen und so. Und wenn wir uns jetzt eine Evidenzpyramide angucken, dann ist ja ein Teil der Evidenzpyramide auch Practitioner Experience. Also das, was wir als Praktiker erleben, anekdotisch berichten. Es ist ja ein Teil der Wissenschaft, das auch dann anzufangen, aus diesen Anekdoten Strukturen zu finden und einzusortieren und zu sagen, ist das jetzt menschliche Perspektive? Oder wenn viele das Gleiche berichten, was steht denn da eigentlich hinter? Wo kommt denn das her? Und die Brücke, die hat mir so oft gefehlt. Also die Konferenz, von der ich gerade erzählt habe, die ich da ein bisschen, dass ich da ein paar Jahre mitorganisieren durfte, die war zum Beispiel sogar geschlossen für Nicht-Tierärzte. Durfte man gar nicht hin, ist halt ein Fachkongress. Und wenn ich jetzt, ich auf meiner Reise hier am Nordpol, die mich ja teilweise auch so ein bisschen an meine Grenzen gebracht hat, wenn ich versucht habe, meinen Pferden zu helfen und keine Hilfe finden konnte, und dann versuchst du an Wissen dran zu kommen, und weil du nicht Tierarzt bist oder keine Akkreditierung in irgendeiner Fakultät hast, ist die Schranke zu. Und das war damals mein Wunsch, da eine Brücke zu bauen. Da sind wir wieder beim Brückenbauen. Ne? Das war mein Wunsch, diese Brücke zu bauen und zu sagen, wir müssen es doch irgendwie auch schaffen, dass wir andere Quellen haben, um uns auszubilden als Instagram. Ja. Wir müssen doch irgendwie, da gewinnt doch keiner was von, wenn das hinter dieser elitären Schranke steckt, sondern wir müssen doch eine Durchlässigkeit schaffen, einen Dialog schaffen und auf der einen Seite aus der Erfahrung, die wir in der Praxis haben, vielleicht neue Forschung anstoßen und auf der anderen Seite das, was in der Forschung da ist, in die Praxis transportieren. Da profitieren wir doch alle von. Denn dann kommen wir dazu, dass auf einmal Wissenschaft gar nicht mehr abstrakt ist und dazu führt, dass wir sagen, wir dürfen alle jetzt unsere Pferde nicht mehr auf der Weide laufen lassen, weil freie Bewegung schadet, sondern das so einzuordnen, ne, so einzuordnen, wie das ist und uns auch durchaus darüber bewusst sein, dass nicht alles, was für den Menschen stimmt, aufs Pferd übertragbar ist. Es ist eine andere Spezies, können wir jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Das eine läuft auf vier Beinen, das andere auf zweien, das eine ist Herbivor, das andere ist Carnivor. Also so ganz, ne, eins zu eins klappt es nicht. Auch die Gehirnstrukturen sind ein bisschen anders. Aber wir können doch voneinander, wir müssen doch hier eine Durchlässigkeit schaffen.
Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, finde ich. Die ist so eine, die überall offene Türen einrennen sollte. Denn ich weiß genau, was du damit meinst. Ich spüre das jetzt tatsächlich auch so richtig, dass du auf der einen Seite die Praktiker hast, die haben ihre Erfahrung in ihrem Kontext wiederum gemacht. Und die werden sagen, nee, das haben wir schon immer so gemacht, hat immer funktioniert. Komm mir nicht mit deinem neuen modernen Kram erstmal die Pferde verstehen zu wollen. Wir haben immer schon mit diesem Sattel und immer schon unsere Pferde so und so geritten. Dass die Welt sich weiter dreht und wir niemals in den gleichen Fluss steigen, Pferde sich verändern, Menschen sich verändern, ist in der praktischen Szene dann manchmal erst einen Wimpernschlag wert, wenn so ein ganzes Geschoss vor die Wand knallt und entweder kaputt ist, nicht mehr geht oder sich Riesenprobleme in Wiederholungsschleife auftun. Und die Idee, da einfach schlauer zu sein und nicht zu warten, bis was in der Sackgasse steht, sondern zu sagen, wir haben in der Praxis gute Erfahrungen damit gemacht, weil, die Wissenschaft zeigt, ja, weil wir das richtig gemacht haben, weil das und das und das wurde bestätigt. Oder wir müssten sagen,
eben auch nicht.
Ehrlich gesagt, wir wären ja jetzt sowas wie saudoof, wenn wir einfach weiter alle noch jeden Tag eine Tonne Spinat essen würden, weil irgendjemand irgendwann mal gesagt hat,
einen Rechenfehler gemacht hat.
Richtig wichtig mit Eisen, so Mr. Popeye und Co. Und da müsste ja irgendwann, haben ja jetzt auch aufgehört, Mütter ihre Kinder zu quälen, weil sie wussten, na, Gemüse ist zwar gut, aber Spinat hatte doch nicht den Eisenwert, den die Wissenschaft versprochen hatte. Also, dass da auch einfach das Gespräch bleibt und dass ein Dialog ist, der im Fluss ist. Ich finde jetzt insbesondere, also dieses Thema Inside the Horse's Mind ist ja sicherlich auch ein ganz sensibles Thema, weil ich eben da wiederum so sehr glaube, dass das Hinterfragen unserer ja vielleicht auch schon als langjährige Pferdemenschen angewohntes, antrainiertes, angeeignetes, aber auch schon fast epigenetisch überliefertes Wissen aus Pferdefamilien, Das knabbert ja eine Zone an, wo man weiß, ja, okay, die Wissenschaft hat festgestellt, 5 Kilo Hafer pro Mahlzeit einmal am Tag ist jetzt auch nicht so pralle. Das konnten wir jetzt alle irgendwie nachvollziehen. Da guckt man so ein bisschen die Anatomie. Ne, da irgendeine Futterfirma macht auch noch einen Vortrag. Das glaubt jetzt fast jeder eigentlich mittlerweile, dass mehr rau als Kraftfutter und so weiter. War früher ja auch sowas, wo man belächelt wurde, aber hat sich etabliert. Jetzt ist die nächste Barriere. In den Kopfpferdeverhalten, Neurobiologie vielleicht auch zu verstehen und auch so das Thema, was du schon auch in deinem Podcast mal beleuchtet hast, Stress bei Pferden. Das ist sicherlich doch auch ein ganz sensibles Thema, weil ich mir vorstellen kann, das ist noch so ein Raum, so ein bisschen wie bei Teil 2 Harry Potter, die versteckte Kammer, ist so ein bisschen so ein Raum, wo der ein oder andere sich gut überlegen wird, trete ich da rein oder wird es mich kognitiv überfordern, weil ich weiß, ich müsste ein paar Sachen ändern, aber ich bin selber psychoemotional noch nicht bereit dazu. Ich wollte gerne lieber so bleiben, wie ich bin. Glaubst du, das ist eine Schwierigkeit oder ist das auch eine große Neugier, auf die Pferdewelt damit jetzt zu bereichern?
Ich bin einfach neugierig.
Du bist neugierig.
Ich kann einfach nicht aus meiner Hausrat. Deswegen glaube ich daran, dass eigentlich alle neugierig sind. Und ich glaube, das ist eine große Herausforderung, aber die liegt nicht auf der Seite der Konsumenten oder der Pferdehalter, die sich das angucken, sondern das liegt auf unserer Seite als Veranstalter und Speaker, Wissen so zu präsentieren, dass es nicht überfordert, sondern dass es Spaß bringt.
Ich habe den Eindruck, und ich glaube, das wird auch so werden mit dem Summit, dass ich glaube, dass das, was, wenn ihr dafür jetzt neugierig seid, Leute, dass ihr da, wenn es neue Erkenntnisse gibt, die Wissen abgreifen, und das finde ich sehr schön, das hast du bislang tatsächlich mit all den Dingen, die du so neu auf den Plan gebracht hast, mit den ganzen sehr freundlichen Pferde und man muss ja mal auch sagen, menschenfreundlichen, weil es gibt viele pferdefreundliche Menschen, die Pferdewelt verbessern wollen, haben aber rhetorisch und diplomatisch dann immer so eine Art Hackebeil in der Tasche, um dem Pferdebesitzer erstmal den Kopf von den Schultern zu sensen, dass wir als Pferdebesitzer uns hinterher schlecht fühlen, weil, ja, warum hast du das denn so gemacht?
Ja.
Ne, so. Also, und das ist was, wo ich tatsächlich, ich glaube schon vorweg fast sagen zu können, das wird mit dem,
was
ich so an, ich durfte schon so ein bisschen in das Programm schauen und was da so an Speakern kommt und was da so ihr als Inhalte geplant habt, die so durch die Tage führen, wird auf jeden Fall, selbst wenn vielleicht nicht jeder alles gleich aufarbeiten, verspeisen und gut verdauen und gleichzeitig auch anwenden kann in der Praxis, wird es aber immer dazu den Punkt führen, dass ganz viel Freiwilligkeit dabei ist bei dem. Es hat mir so schon der Stundenplan und auch die Art der Speaker gesagt, dass auch ganz viel, und ich glaube, das braucht eben die sich interessierende und neugierige Pferdewelt unbedingt. Ja. Sie braucht auch, nicht nur Pferde brauchen Stress, Resilienz und Empathie. Pferdebesitzer, die auf der Suche sind. Ich meine, die nicht suchen, die werden sich für so ein Summit nicht einschreiben, weil die denken, sie machen alles richtig und wir haben das immer schon so gemacht. Aber die Pferdemenschen, die so ein Instagram-Post von wegen, wie du ihn gerade gesagt hast, ne, Pferde nicht mehr bewegen, wenn dann nur noch versammeln, sonst leiden die Gelenke. Das sind ja das, was die Pferdemenschen, die das betrifft, die sind ja schon sehr sensibel. Die lieben ihr Pferd, die sorgen sich um ihr Pferd. Die haben sowieso schon nur noch so wie der fast kopflose Nick so ein Viertelkopf auf den Schultern, weil das ganze den Markt überschwemmende, kurz gepostete Wissen sie irritiert, verunsichert und gleichzeitig auch in Ängste versetzt. Und es bleibt so dieses Gefühl, darf ich überhaupt noch ein Pferd besitzen? Ich habe 30 Jahre Pferdeerfahrung. Bin ich überhaupt imstande, noch ein Pferd? Mache ich alles richtig? Da gibt es so viele Leute, die machen alles besser und richtiger. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Pferdewelt stark vermisst, Wissen preiszugeben, ohne zu verurteilen und gleichzeitig auch Wissen preiszugeben und die Besitzer wieder einzufangen und sagen, naja, ein Menschenleben reicht auch nicht aus, um der perfekte Pferdebesitzer zu werden. Wir können einfach nur uns gemeinsam an die Hand oder in den Arm nehmen und sagen, wir versuchen unser Bestes, aber morgen werden wir wieder feststellen, wir sind gescheitert, so viel wir auch gelernt haben. Es ließ sich praktisch nicht gut umsetzen, obwohl wir bemüht waren. Und das wäre so, ich glaube, sag du nochmal mit deinen Worten, aber das ist so was, als ich jetzt kurz dein Summit überblicken durfte, habe ich gedacht, ja, das wird was, wo du Wissen mitnehmen kannst, ohne dass dir jemand direkt die Faust in die Magengrube und in den Solarplexus haut und du du hinterher vor Wissen schwindelig wirst, beeindruckt vor diesen wahnsinnig gebildeten intellektuellen Speakern und im nächsten Moment weißt, das kann ich nie, das schaffe ich nie und scheiße, meine Pferdehaltung passt mit dem nicht überein, ich mache alles falsch und dann wird Wissen auch nicht mehr gut. Ich denke mal,
nee, das macht doch keinen Spaß. Stress
lernt es nicht gut.
Nee.
Aber die Pferdewelt braucht es dringend. Sie braucht ganz dringend Empathie. Denn ich glaube, auf diesem Verknüpfungsmoment, wo jetzt auch noch die Wissenschaft und die Studienlage den Pferdemarkt erobert und jetzt mit evidenzbasierten Geschichten um sich geworfen wird, da ist jetzt noch ganz viel Empathie ausgezogen innerhalb der letzten paar
Jahre. Das ist total schade, denn eigentlich ist je mehr ich mich mit dem Bereich Evidenz beschäftigt habe, desto einfacher ist es geworden. Und ja, der eine oder andere Mythos von, so haben wir das immer schon gemacht, den muss man mal so ein bisschen durchschütteln und vielleicht auch gehen lassen. Aber auf der anderen Seite ist es leichter. Es ist so viel leichter, es ist so viel schöner, wenn wir uns davon verabschiedet haben. Denn dann kommen wir raus aus der Dissonanz. Also ich glaube, das kennen wir, das kennt jeder, ne? Du wahrscheinlich auch. Deswegen
oh ja.
Hast du dich irgendwann auch vom Sport verabschiedet und bist da gelandet, wo du bist.
Absolut.
Und ich habe auch immer diese Dissonanz in mir gespürt von, wenn ich der und der Theorie jetzt folge, dann muss ich das so und so machen. Aber das fühlt sich in meinem Bauch überhaupt nicht gut an. Aber ich muss das doch machen, damit es meinem Pferd gut geht. Und trotzdem sträuben sich alle meine Rückenhaare auf. Und je mehr wir uns Evidenz und wirklich kontextbasiertes Pferdewissen angucken, desto mehr löst sich diese Dissonanz auf. Und dann kann das Bauchgefühl auf einmal mit dem zusammengehen von dem, was möglich ist.
Ja,
und ich glaube, das ist ein wichtiges Element.
Und ganz besonders eben auch, wenn du Menschen in einer Community quasi auch, oder wenn du dich in eine Community begibst, in der Freundlichkeit erstmal regiert. Das
ist
etwas, was mir persönlich super, super wichtig ist, dass du oder dass wir insgesamt auch in der Pferdewelt, ja, es gibt natürlich zig Negativbeispiele im Sport, mit dem da beschäftige ich mich gar nicht mit. Das sind auch nicht meine Kunden oder so. Da können andere drauf rumhacken. Aber am Ende des Tages bleiben auch Sportler, die ihre Pferde falsch behandelt haben, immer noch Menschen und auch die haben, egal, ich will es nicht ausweiten, aber was ich damit sagen will, ist, es ist leicht zu verurteilen, es ist schon deutlich schwieriger zu beurteilen und es ist noch viel schwieriger, das in wiederum auch in Kontext zu packen und zu vermitteln. Und wenn weiter das Wissen ganz stark an Verurteilungen geknüpft wird, das ist so meine Idee, wenn das die Wissensweitergabe an, wenn du das so machst, dann ist es zwar richtig, aber dann ist es halt so und so. Und wenn du das nicht so machst, dann ist es eben falsch und dann ist es auch scheiße. Mhm. Wenn wir quasi fair und Beurteilungen richtig und falsch ständig an die Flut von Wissen, die uns bereichern können, knüpfte, bleibt nur so wenig Wissen hängen, weil Angst führt nicht in die praktische Umsetzung. Angst ist nicht liebevoll in diesem Zu. Also sagen wir so, Angst hat was Beschützendes, ja, aber die Beurteilung, Verurteilung von Wissenden auf dem Markt, die jetzt glauben, es für alle anderen besser zu wissen und dann die Studienlagen zitieren, die streut tatsächlich Dissonanz auch zwischen Menschen, die macht absolut, sie grenzt ab, sie spaltet und sie führt auch zu stärkerer Verunsicherung und auch dazu, dass das Wissen, was fließen soll, nicht fließen kann. Und das ist wahrscheinlich eins der großen Themen, was dich motiviert hat, so ein Summit zu machen. Freundliches, praktisches, aber auch evidenzbasiertes Wissen in den Fluss zu bringen und das in die Ohren zu bringen, die allerdings mit Freundlichkeit ja deutlich besser zuhören können als mit Verurteilung und schon Stigmata von vorne weg. Das finde ich eigentlich besonders schön. Und du hattest ein philosophisches Element irgendwie so dich gefragt und mich damit auch beschäftigt, dass wir, was so, wenn wir Pferde verhalten, und du hattest gesagt, wenn wir Pferdeverhalten beurteilen, und dann sagen, ja, sagen wir so als Trainer und Therapeuten, ja, musst du dein Pferd mal beobachten und wenn sich was am Verhalten ändert, hast du entweder was richtig oder was falsch gemacht.
Ja.
Aber was, wenn? Was wäre, wenn das Verhalten des Pferdes total normal ist, weil der Kontext einfach unphysiologisch ist, zeigt das Pferd auch unphysiologisch Verhalten oder andersrum?
Genau.
Das ist eine wahnsinnig spannende Frage.
Das ist eine Frage, die mich hier, das hat mich richtig Es hat mir so ein bisschen, jetzt guck mal, es zieht mir jetzt noch die Schuhe aus, wenn ich darüber nachdenke. Als wir unseren
Ja,
Hof
ich habe das auch
gekauft
gehört,
haben,
dich sehr beschäftigt hat. Das fand
das
ich
hat mich
eine
total
Beeindruckung, ja.
beschäftigt. Als wir hergezogen sind und unseren Pferden damit ein großes Stück Freiheit wieder geschenkt haben. Wir haben die Pferde ja, für diejenigen, die mich noch nicht kennen, die leben hier ja, sind domestizierte Pferde, die werden auch gearbeitet, die werden auch geritten, zumindest die reitbar sind. Aber die leben halb wild. Also sie haben Zugang zur Utmark, die können frei in den Bergen umherwandern im Sommer, können raus und reingehen. Wir haben denen so Tore gebaut, da können die durchgehen, können halt raus in die Berge gehen und können auch wieder nach Hause kommen. Haben also da auch so ein bisschen die Agency, Freedom of Choice, und haben im Winter immer noch ziemlich viel Platz. Das bedeutet nicht, dass wir keine Haltungsprobleme haben, die haben wir auch, wir haben nur andere. Ne? So,
So nett,
muss
dass
man
du das
immer
sagst.
sagen.
Genau, weil
Ja,
erstmal geht
nur
der
von der
Zugang.
schönen Aussicht leben die auch nicht. Also, was aber passiert ist, in dem Moment, in dem sie Agency, also Entscheidungsfreiheit und auch Gewalt über ihren Tagesablauf in ihrem Körper hatten, ist, dass das Verhalten sich verändert hat. Und früher war das so, ich habe ja auch mal meine Pferde in City-Haltung gehabt. Früher war das so, dass die Zeit in der Reithalle, wo wir uns miteinander bewegen konnten, das war so das Highlight des Tages. Jetzt ist das so, dass die eine sehr hohe Lebensqualität haben und ich kann dann als Animateur auch mal dazukommen. Das ist dann immer noch schön, das ist aber von der Wertigkeit was ganz anderes,
Ja,
ne?
klar.
So, und das Verhalten meiner Pferde hat sich einfach so krass verändert. Also so diese ganzen, mein Despino hat früher geklebt wie verrückt, er konnte sich von seiner Stute kaum trennen. Das Problem ist nicht mehr da. Es war halt einfach weg. Der geht jetzt alleine spazieren. Der, ne? So. Also das Problem ist einfach nicht mehr da, weil der Worry Cup oder die Lebensqualität der Pferde sich so stark verändert hat. Dieses ganze Thema, da habe ich mich ja auch im Podcast mal stark mit beschäftigt, Lateralität, Lateralitätsforschung. Will nicht sagen, dass es falsch ist, das ist es nämlich nicht. Es hat eine durchaus gute Basis und wichtig zu wissen. Aber die Beobachtungen, die Kollegen da gemacht haben, nämlich dass Pferde immer linksseitiger werden, sobald sie aufgestallt werden und immer durch das linke Auge gucken und die sensorische Wahrnehmung und so, das stimmt. Aber ist das deswegen normal, dass alle Pferde linksseitig sind? Oder hat das was damit zu tun mit dem Umfeld, dem sie exponiert sind?
Super spannend.
Ne?
Super.
Und wir haben hier im täglichen Leben, wenn jetzt nicht gerade Elchjagd ist, keine Lateralität. Das ist nicht da. Wir kommen genauso von der linken wie von der rechten Seite. Wir haben da wirklich ganz wenig Schwankungen und im Exterieur können wir sie gar nicht sehen. Nicht da.
Unheimlich interessant. Und da ist ja diese Normalitätsfrage wieder so spannend. Was ist jetzt
Genau.
normal? So ein bisschen so in meinem Bereich würde ich eben sagen, naja, wenn ich mache ja, hab ja sehr, sehr lange schon, seit ich Kleinstkind bin, voltigiert und seit ich 14 bin, Voltigiergruppen trainiert und viele, viele Kinder gesehen in all den Jahren. Und ich konnte schon ohne die Physio-Ausbildung sagen, zwischen dem ich 14 und 24 war, habe ich zig Kinder gesehen,
Ja.
die sich mit den Jahren, würde ich heute sagen, wenn ich nicht die Erfahrung von früher hatte, dass von 10 Sechsjährigen 5 nicht rückwärts laufen können, geschweige denn Hüpser laufen,
Ja.
ist doch nicht schlimm, das ist ganz normal. Aber
Genau.
früher war das ein Kind auf 20, wenn
Genau.
überhaupt eins dabei war.
Genau. Richtig.
Und
Was ist also
das ist
normal?
das Normale irgendwie. Also wir
Und wo ist die
müssen,
Baseline?
wo ist die Baseline? Das ist super, super spannend. Es ist schon spannend im körperlichen Bereich, aber in deinem Summit bringst du das jetzt so ein bisschen in die, ja, in die Verhaltens- und gleichzeitig auch in die, ja, wie
Ich
nennt
habe einen großen Fehler
man
gemacht. Ich habe einen
ja.
großen Fehler gemacht. Ich habe einen wissenschaftlichen Beirat zur Programmgestaltung da dazu geholt, weil Verhalten jetzt auch nicht meine Kernkompetenz
Naja, du bist die Schirmherrin, du musst nicht in allem Kompetenzen
Genau,
haben.
richtig. Man muss das gar nicht wissen, man muss nur wissen, wen man fragen soll. Und
Das
dann
macht
habe
dich
ich
ganz menschlich.
bekommen, als erstes von unserem wissenschaftlichen Beirat,
Okay.
Hildegards Einführung in die Psychologie. Die liebe Frau ist ja Dozentin oder Professorin für Psychologie und Biopsychologie. Und dann haben
Ich
wir
bin
uns
zu
das.
sehen, aber es ist ein dicker Schinken.
Hier
Deswegen
ist es dick,
die
ist wohl
Kamera.
irgendwie so ein Standardwerk, was an der Uni genutzt wird. Und dann haben wir uns mal, ich habe es nicht gelesen, Ich wollte ja jetzt auch gar nicht Psychologin für Menschen werden. Aber was ich spannend fand, was ich immer spannend fand, sind Strukturen und was können wir aus den Strukturen ableiten. Und das haben wir gemacht, das haben wir für den Summit übertragen. Deswegen erzähle ich das. Wir haben uns also diese Strukturen, das Lehrbuch für Psychologie genommen und gesagt, das übertragen wir jetzt aufs Pferd und gucken uns das Pferd aus der biopsychologischen Perspektive genauso strukturiert an. Wir gucken uns also an Domestikation, Psychologie. Biologie, was steht eigentlich dahinter? Und auch das Thema, wir haben immer die Tendenz, das domestizierte Pferd mit Wildpferden zu vergleichen und vergessen dabei leider, dass es einen Domestizierungsprozess zwischendurch gab. Ja, also auch mal so ein bisschen anzugucken, was ist denn da passiert? Was können wir mit Wildpferden noch vergleichen und was auch nicht?
Super.
Was ist auf der körperlichen Ebene passiert? Was ist auch, also die Gehirngröße zum Beispiel hat sich ganz plastisch verändert.
Interessant.
Und dann gucken wir uns an, wie nehmen Pferde wahr, was passiert da im Kopf, was wissen wir auch über Lernverhalten. Wir gucken uns Emotionen an, wir gucken uns nicht Sensorezeption an, also ne, die Sinne, die Wichtigkeit von Sinnen und die Verarbeitung im Gehirn und dann auch, was gibt uns das für den Alltag? Und ich glaube, da dürfen wir uns ganz viel frei machen von der Idee, das muss perfekt sein und hingehen zu der Idee, ich mag das Five-Domain-Model immer so gern. Und in dem Five-Domain-Model wird immer darüber gesprochen, wir haben in der Mitte quasi das Verhalten, die Psychologie und dann außenrum Umwelt, Ernährung, Sozialkontakte, Sozialverhalten und dann eben auch körperliche Gesundheit. Das Schöne am Five-Domain-Model ist, dass es nie darum geht, dass 100, dass 100% trifft, sondern Lebensqualität wird darin gemessen, dass man sagt, wir hätten mehr positive Interaktion als negative. 51% reichen. Das ist eine 3 plus. Das ist nicht so schlecht.
Das ist eine schöne, schöne Veranschaulichung, finde ich.
Ja.
Da kann man gut mit arbeiten.
Ja, genau.
Und es
Und
aus
dann kommt
einem.
ja auch die Individualität dazu, ne? Also die
Ja.
Individualität deiner Lebensrealität und deines Pferdes. Und es wird durchaus Pferde geben, die sind in der Paddockbox mit guten Sozialkontakten, Paddock Weide, besser aufgestellt als in einem Offenstall oder in einem Paddock Trail. Und es wird Pferde geben, für die wird das anders warnt sein. Auch je nachdem, was bringt das Pferd aus seiner Biografie mit? Was ist da vielleicht? Ja, also habe ich jetzt Pferde mit großen Schäden am passiven Trageapparat, dann sind die in so einer Paddock-Trail-Haltung nicht besonders gut aufgehoben. Das ist zu viel Belastung, das schaffen die nicht. Das wäre zwar schön, es muss aber gar nicht so, ne? Und ich glaube, dieses individuelle Einordnen ist auch der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, Online-Kurse zu verkaufen, weil mir die Individualität fehlt. Ich will keine Online-Kurse verkaufen.
Ja, du
Wir haben
kannst
eine
nicht
Membership,
einfach.
wir geben Guidelines raus, wir sagen so, das sind Orientierungspunkte für dich. Aber was dann am Ende des Tages gut ist, das muss jeder für sich selber vielleicht auch mit ein bisschen ausprobieren, herausfinden.
Ja, und das ist natürlich unheimlich schön. Du hast jetzt gesagt, dass es in den Online-Kursen fehlt, die Individualität. Da sehe ich totalen Sinn dahinter. Ich, so als Konsument jetzt mal. Von meiner Seite als Konsumentin sehe ich vor allen Dingen auch das Angebot mit der Freundlichkeit dahinter. Ich sehe das Gefühl, ich bekomme Wissen, aber es schreckt mich nicht ab, weil ich es ja eh nicht umsetzen kann. Und das bringt mich in die Freiwilligkeit, aber auch in das Gefühl, ich habe heute für mich und meine Pferde mein Bestmöglichstes getan. Ich weiß, in der Pferdewelt gibt es ganz viele Menschen, die können das besser als ich. Die halten besser, die reiten besser, die füttern besser, die wissen mehr. Trotzdem muss ich irgendwann ins Bett gehen und die Luke dicht machen. Und da muss auch irgendwann mal grundsätzlich trifft mich sowas nicht ganz so scharf, weil ich ja die meisten, die mich kennen, wissen, ich bin wahrscheinlich im Großkreis die Beste, die 9 schafft, in eine gerade Zahl zu verwandeln. Definitiv spüre ich den Druck in dieser Welt so ungemein. Und ich glaube eben, das ist auch eine der Dinge, die ich sowohl als Trainerin damals von Kindern, als auch jetzt mit Menschen im Körpercoaching, aber als auch bei Pferden und deren Besitzer, die ich ja zwangsläufig mit irgendwie mit in die Blase der Behandlung nehmen muss, sehe ich, dass das der größte unserer Feinde ist zurzeit der Druck. und dieser in Medien gezeigte Anspruch, alles perfekt zu machen. Und das finde ich so schön. Du hast es jetzt so ein bisschen als auch sehr praktikabel, als wir verpassen eine ganz wichtige Säule, wenn wir Online-Kurse für bestimmte Sachen machen, nämlich die Individualität. Und dann entsteht wieder Druck und dann sind wir wieder im gleichen Schema, also im gleichen Boot. Druck hilft auch nicht, Dinge zu verbessern. Und ja, wie gesagt, ein Wissen zu vermehren über Freiwilligkeit. Es ist eine Freiwilligkeit, aber ich bin kein schlechter Mensch, wenn ich mich bemühe, es bestmöglich zu machen, aber auch anerkenne, das wird mir nie gelingen. So wie du sagst, du hast recht mit deiner Pferdehaltung. Die meisten würden sagen, boah, die ist gut. Hä, wieso dürften deren Pferde dürfen gar keine Probleme mehr haben?
Schön wär's.
Ja, genau. So, dass wir da tatsächlich einfach sagen, die Ehrlichkeit tut einfach auch wahnsinnig gut, dass wir die Dinge, die wissenschaftlich und die gleichzeitig zwischen den Zeilen so schwimmen, auch nicht zu hoch hängen, sondern sie immer wieder auch ein bisschen erdhaftend verankern, damit das auch für den Autonormalverbraucher umsetzbar und möglich irgendwie bleibt. Und wie?
Und ich glaube, da würde ich gerne einmal reingreifen.
Ja, denn, hau rein.
Das finde ich total wichtig, dass du das nochmal ansprichst, denn Wissenschaft hat ja nie den Anspruch auf 100%, sondern immer auf den Diskurs, immer aufs Gespräch, immer auf das, ja, wir haben jetzt hier irgendwie vielleicht was etabliert, wir warten auf den Gegenbeweis. Immer auf dieses, das bleibt in Bewegung, das bleibt plastisch. Wir gucken uns an, wo kommen wir mit der These hin? Klappt oder klappt nicht? Das ist nämlich auch so ein Instagram-Ding. Außer auf Instagram nimmt das niemand für 100% wahre Münze. Also jeder, der ernsthaft evidenzbasiert arbeitet, sagt immer, ach, guck mal, das wissen wir heute, lass mal gucken, was wir nächstes Jahr wissen.
Richtig.
Ja, wir haben in der Fütterung, haben wir total lange geglaubt, habe ich so unterrichtet auch, total lange geglaubt, dass wir beim Heuwaschen keinen Proteinverlust haben, sondern nur einen Kohlenhydratverlust. Seit letztem Jahr wissen wir, das stimmt nicht. 40%, zack. Ja, wir haben immer geglaubt, nur beim Bedampfen verlieren wir Proteine, weil sich die Struktur ändert, wegen der Verdaulichkeit. Beim Waschen ist das nicht, das stimmt nicht. So. Da kam der Gegenbeweis. Schön, wissen wir jetzt besser, können wir nochmal besser anpassen. Aber darum geht es doch eigentlich, dass du diese Plastizität hast und immer sagst, guck mal, das können wir jetzt. Vielleicht können wir irgendwie noch. Und ganz oft ist es so, heute Morgen mit einer Kundin gesprochen, die kam mit einem IBD-Pferd. Und da haben wir die Ration eingestellt. Und die hat gesagt, boah, ganz schön teuer, was sie hier zusammengeschrieben haben. Wir haben uns hingesetzt und uns das mal angeguckt und haben gesagt, ja, das ist ganz schön teuer, denn wir haben ein paar wirklich ungünstige Faktoren, die hier zusammenkommen. Das Pferd ist 1,85 groß. Der hat IBD, aber vor allem in deinem Heu sind die Grundstoffe, die drin sein müssen, nicht drin. Wenn du eine wirklich gute Lösung haben möchtest, mit der du wirklich viel Geld sparst, find ein Heu, das proteinreich ist. Schick uns die Heuanalysen an, rein und dann brauchst du auf einmal nicht mehr 300 € im Monat für die Ration ausgeben, sondern kannst es mit Heu fast decken.
Ja.
Und ich finde, dafür müssen wir Wissenschaft ranziehen, nicht um das möglichst spektakulär kompliziert zu machen, sondern um zu sagen, und genau da ist das Problem. Und wenn wir die eine Schraube verändern, dann wird es auf einmal so unspektakulär. Dann braucht der nicht mehr dreimal einfach irgendein Zusatzfutter.
Super spannend. Und das ist genau das, ist das für mich auch, was da, wofür der Transfer gut ist, genau. Und zu was er wirklich führen soll. Ja. Wissen transparent zu machen, ja. Und wie du schon sagst, auch nochmal, ich breche es auch nochmal darauf runter, Wissen aus der Wissenschaft war früher quasi hinter geschlossener Tür auf irgendeinem Kongress für bestimmte Berufsgruppen vorbehalten. Aber die in den Fluss zu bringen und das auch zielgerichtet für diejenigen, die freiwillig Gewissen abgreifen wollen, zur Verfügung zu stellen. Und ja, das ist letztlich ja auch im Prinzip eine lebenslange Aufgabe. Da wird dir ja nie der Stoff ausgehen, Selina. Da wird nie langweilig werden, weil, wie wir ja merken, vom Spinat damals bis heute, die Wissenschaft ist doch in ständigem
Fluss. Ja, und Gott sei Dank.
Ist nicht in Stein gemeißelt. Ja, Gott sei Dank, das bleibt. Also dir wird es auf jeden Fall weiteren Nährboden geben, neugierig zu bleiben, mir definitiv mitzulernen und immer wieder zu staunen, wie man so wissenschaftliches Geschreibsel in verständliche Sätze umformulieren kann, denn ich sehe es immer nur im wissenschaftlichen Abstrakt und bin schon raus und bin schon komplett verloren. Deswegen ist das einfach auch so schön, Wissenschaftler um sich um sich zu haben, die das Ganze auch ins Greifbare umtransportieren können. Wie finden denn die Leute jetzt dein Summit? Jetzt sind hier vielleicht ein paar Leute dabei, die haben jetzt schon gerochen, da gibt es was, was noch so gar nicht irgendwie in irgendwelchen 0-Euro-Webinaren und in irgendwelchen Geschichten so zu, sagen wir mal so, im Snack bei einer kurzen Instagram-Unterschrift zu finden war, sondern da sprechen Leute bei dir im Summit mit Erfahrung, die in ihren Bereichen lange schon was gemacht haben. Wie finden sie denn jetzt deinen Summit? Und wer darf überhaupt teilnehmen?
Alle dürfen teilnehmen. Okay, ich bin ja gesagt. Bekannterweise bin ich ja Brandrup-Schülerin. Und auch wenn die hohe Schule heute nicht mehr mein einziges Ziel ist, habe ich diese Art zu denken natürlich ganz stark irgendwie in mir etabliert. Und ein großer Teil der akademischen Denke ist immer, dass Wissen nicht hinter einer Paywall versteckt bleiben sollte. Natürlich müssen wir Geld verdienen, ne? So brauchen wir nicht diskutieren. Aber gerade beim Summit machen wir das immer so, dass wir zwei verschiedene Möglichkeiten anbieten, teilzunehmen. Einmal gegen Spende für die Schultern, die eben nicht so viel tragen können. Da geht es ab 5 € los. Und dafür kannst du im Endeffekt jeden Tag die Live-Lectures, also wir haben 4 Tage über Konferenz, jeder Tag hat ein Thema und du bekommst dann für deinen Spendenbeitrag, kannst du am Donnerstag alles angucken, was am Donnerstag da ist, aber um 12 Uhr ist halt auch weg, um Mitternacht.
Okay.
Na, am Freitag kannst du alles angucken, was am Freitag da war. Wir haben immer einen Teil pre-recorded Lectures und einen Teil, also die als Video da sind, wie bei YouTube, und einen Teil, der live gehalten wird. Am Freitag dann für den Freitag und so weiter und so weiter. Oder du kaufst ein Premium-Ticket, da hast du Zugriff auf alles lebenslang. Das verschwindet dann auch nach dem Summit oder an dem Tag nicht mehr. Und da sind dann auch Aufnahmen von den Lives drin.
Okay, toll. Sag jetzt nochmal, wann genau das ist. Das muss ich jetzt. Ich werde das aber auch für diejenigen, die jetzt zuhören, in den Shownotes werdet ihr die Informationen nochmal abgreifen oder ihr schaut bei Instagram bei Selina mal vorbei. Auch das findet ihr dann in den Shownotes. Aber jetzt haben vielleicht schon ein paar Leute die Öhrchen gespitzt. Sag nochmal, es ist im März, aber du sagst das genaue Datum, damit ich es nicht falsch sage.
19. bis 22. März machen wir 4 Tage Summit, Deep Dive, Inside the Horse's Mind.
Mit ganz vielen bunten, unterschiedlichen Speakern, die du im Laufe der Jahre kennengelernt hast, wo du gerochen hast wie so ein ganz kleines Mäuschen den Käse. Da gibt es Wissen, das soll auch die Stahlgasse
praktisch. Das ist das eine, genau. Ja. Und tatsächlich, also wir bauen jetzt quasi vor mit diesem Summit auf den Summit in 2 Jahren. Da machen wir nämlich Neurologie, Neurophysiologie.
Das wird hart.
Genau. Wir hatten ursprünglich geplant, das alles in einem Abwasch zu machen. Das war ein bisschen zu schwierig. Da hätten wir jetzt lange Summit machen müssen. Das hätte
Und es ist ja auch gut, darauf vorzubauen. Dann, ich meine,
wenn
du sagst, dann können ja die einen oder anderen von uns sich schon mal so ein bisschen in die Richtung orientieren. Und vielleicht gibt es dann auch schon neue Fragestellungen bis zu diesem Zeitpunkt.
Absolut. Das ist tatsächlich einer der Gründe. Also wir warten auf 2 Studien, die noch nicht fertig sind, wo ich total gerne mit den Forschenden sprechen möchte, wo ich gerne die Forschenden in die Summit einladen möchte, die teilweise auch konträre Meinungen zueinander haben und wo eben dieser Diskurs dann so spannend ist und wo für uns dann als Pferdehalter am Ende des Tages ganz viel rauskommt von, wie können wir das einordnen. Ne? Also es geht ja immer um dieses Einordnen. Das ist nicht absolut, sondern einzuordnen. Was machen wir damit auch als Trainer? Wie kann ich meinen Schüler, meinen Kunden, dieses Paar bestmöglich begleiten in ein, mehr positive Kontakte als negative, begleiten und sagen, hier schaffen wir ein gutes Miteinander, eine gute Lebensqualität. Und ich finde das immer so wichtig zu sagen, auch wenn wir da auf diese teilweise wilden Influencer-Posts abgehen oder nochmal reingucken, wenn ich jetzt einen Haflinger habe oder ein Fjordpferd oder vielleicht ein Pferd mit Spatt auf beiden Beinen oder weiß ich nicht was, dann ist der ja nur, weil der nicht für die hohe Schule per se geeignet ist, das schon mal schwieriger hat, ist der ja nicht weniger wert.
Richtig.
Na, so,
Ja.
der hat ja genauso viel Anspruch auf mehr positive Kontakte als negative. Und auch der Mensch, der da dran hängt, ist doch jetzt als Freizeitpferdebesitzer oder vielleicht als Pferd mit eingeschränkter Belastbarkeit nicht weniger wert. Und muss sich doch jetzt nicht sein Leben lang damit quälen, unerreichbare Ziele, die dem Pferd vielleicht noch nicht mal gut tun, durchzudrücken,
Ja.
sondern wir könnten die Zeit doch einfach auch schön verbringen. Wir könnten auch schöne Sachen in der Zeit machen, die beiden Spaß machen.
Ja,
Und
du.
dafür brauche ich Wissenschaft, dafür muss ich wissen, wie funktioniert die Physiologie, dafür muss ich wissen, wie funktioniert das Gehirn, um dann auch abgrenzen zu können. Ich belästige euch nochmal mit Wissenschaft ganz kurz am Rande. Eins der Paper, was mich im letzten Jahr am meisten gerissen hat, als ich es gesehen habe, das war wirklich kurzer Schockmoment. Ich habe mal kurz hier gesessen an meinem Schreibtisch und dachte mir, Scheiße. War ein Paper auch von einer Referentin, die beim Summit dabei ist. Die haben erforscht, wie wir als Pferdemenschen oder als Pferdeprofis Pferde wahrnehmen.
Oha.
Aha. Und am Ende des Tages war es relativ simpel. Je länger du in der Industrie, also in der Pferdebranche, tätig bist, desto weniger kannst du die Emotionen des Pferdes positiv und negativ voneinander unterscheiden.
Ich bin ja nicht Wissenschaftlerin, wie du weißt. Das ist tatsächlich ein Ding, das ich komplett unterschreibe. Würde zu meiner eigenen Beobachtung sehr passen. So bunt früher durch die Gegend gefahren zu sein, von meinem Stall, wo genau diese Menschen das nicht mehr können, bis aber auch in die Bereiche, und dafür braucht es auch wiederum Hilfestellung in den Bereich, der dann in die, wieso, nee, das Pferd hat keine Schmerzen, hat heute nur keine Lust, sagen wir mal, das ist auf den Punkt gebracht, das ist die eine Blase, bis zu hin von der Blase, wo er sagt, wir haben heute schon 3 Schritte gemacht, aber der war ganz unglücklich. Ich glaube,
Ganz
ich habe auch
unglücklich ist er
so
jetzt.
viel Stress aus dem Büro und der hat das jetzt alles für mich aufgenommen und ist ganz unglücklich.
Ganz unglücklich. Ja,
Und das
genau.
ist auch
Entschuldigung,
was,
ich darf nicht lachen, aber ja.
wo ich eben auch vor einer Wand stand und dachte, nicht interpretieren und einfach denken, das ist ja normal, so wie du es gerade sagst, aus der Pferdeindustrie, muss man ja wirklich sagen, aus der geldverdienenden Pferdesportindustrie, bis in die, wir berühren das Pferd schon gar nicht mehr, wie, oder wir passen es wie ein rohes Ei, weil es explodiert gleich und wir können dem Pferd gar keinen psycho-emotionalen Stress mehr zumuten, sonst ist schon direkt die nächste Krankheit im Verzug. Das ist ja auch, das ist das
Das
ist
ist ja
die
auch ein
andere
Teil der
Seite.
Realität, ne?
Ist auch
Ist
ein
ja
Teil
auch,
der
genau.
Realität. Beide sind schwer zu handeln aus meiner therapeutischen Perspektive. In beide Stellen, in die ich komme. Ich muss gestehen, dass ich mit der Sportindustrie größere Schwierigkeiten habe, aus unterschiedlichen Gründen, weil ich doch leichter finde, Menschen zu sagen und auf die Schulter zu hauen und zu sagen, so, jetzt atmest du mal tief durch, was hast du heute geschafft, was kannst du deinem Pferd abverlangen? Und jetzt auch mal einfach, wofür ist denn das Pferd da, dann jetzt wohl auch einfach mal machen, weil von konservieren wird's jetzt, gibt es auch keine
Wird's auch
Beziehung.
nicht schöner. Nee, genau. Wird
Nein,
auch nicht
es
schöner
wird auch keine
konserviert.
Beziehung, die was Gutes mit sich bringt
Nee.
irgendwie. Ne? Konservierung hat auch noch keinen Gutes.
Genau.
So. Ja, das ist ganz spannendes Thema. Oh ja, da
Genau. Und
kann ich
ich,
mir
na, auch
vorstellen.
das ist Inside the Horse's Mind. Also das Einordnen von Emotionen, das sehen können. Macht dem das Spaß, gerade was wir tun? Und dann auch, da kämen wir wieder in meinen physiologischen Bereich, der eigentlich viel mehr mein Steckenpferd ist als Inside the Horse's Mind. Aber auch dieses Abgrenzen können von, wo hat er denn Spaß? Und wenn ich Trainingspläne oder wenn ich Kunden im Unterricht habe oder so und die berate, dann sage ich denen ganz oft, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, dann sucht ihr euch mal ein Hobby. Dann sind die immer völlig schockiert, sind immer völlig voll schockiert, dass ich die irgendwie losschicke. Ist mir völlig egal, was für ein Hobby ihr habt, ob das Fußballspielen ist. Von mir aus kannst du auch mit der Wunderkerze ums Pferd rumlaufen, wenn es euch glücklich macht. Aber dass wir, bevor wir an Training denken, bevor wir an Lernen denken, überhaupt erstmal daran denken, von Beziehung auf der einen Seite, wo ist die Beziehungsebene, aber eben auch auf der anderen Seite. Was bringt denn positive Emotionen? Was bringt denn Spaß hier rein? Was macht denn das Gehirn überhaupt erstmal dafür offen, dass wir was lernen können?
Ich bin ganz gespannt, ehrlich gesagt, auf diesen Summit, muss ich jetzt so als
Es wird
private
wild.
Nutzerin mal tatsächlich sagen, weil ich verspreche mir jetzt, das schließe ich jetzt an, mache ich jetzt, versuche ich mir jetzt einfach mal so rund zu abzuschließen an der Stelle. Ich persönlich verspreche mir jetzt tatsächlich sehr davon, Das ist so ein bisschen geguckt in mein eigenes Nähkästchen als Pferdebesitzerin und Nicht-Osteopathin, Therapeutin und Wissende, dass ich tatsächlich ganz lange so diesen von dir beschriebenen Zwiespalt, dass ich wusste, okay, ich bin keine Sportlerin mehr mit dem Pferd, die Zeiten sind vorbei. Natürlich ist mein Leben an Pferde geknüpft, ich werde immer Pferde halten. Und dann kam das große Loch, ja, und dann, was machst du denn mit denen? Du kannst es ab jetzt, wo du keine Guideline mehr hast,
fühle ich total.
Du kannst es ab jetzt nur noch falsch machen. Jeder wird kommen und sagen, was machst du denn da? Ja, wenn du nichts machst, ist es scheiße. Und wenn du was machst, ist es scheiße. Und oder ich sage, welche Richtung ist denn die richtige? Ich habe Akademik versucht. Ich habe ja auch den, oder mag auch sehr die Ideen des Bückeburger Weges total. Ich bin ursprünglich klassisch reiterlich ausgebildet, so in dem, was man, so meine Mutter, die sehr Alois Potaiski und Co. belesen war, aber auch klassisch FN, meine Turniere geritten habe. Und irgendwie habe ich mein ganzes Leben lang nicht gezweifelt und gezögert, es richtig zu machen und hatte auch immer gute Beziehungen, behaupte ich, kann meine Pferde nie mehr fragen, aber behaupte ich, hatte immer ein gutes Gefühl und plötzlich ist die Basis weg und alles ist weg und du denkst als Fachfrau am Pferd dann, du machst dich mit jedem bisschen, was du tust, angreifbar und genauso ein bisschen mit jedem, das du lässt. Und jetzt da die Schwierigkeit zu finden, es hat mich jetzt fast die komplette Kindheit meiner Kinder, wo ich ja immer so vorstehen konnte, ja, ich bin jetzt auch Mutter, habe wenig Zeit. Und das war für mich ein Riesenschutz, weil nicht zu tief mehr in die Sache zu gucken, weil ich wusste, ich werde verzweifeln, denn ich hatte immer dieses Gefühl, ich kann es als Expertin in Anführungsstrichen nur noch falsch machen. Und was dabei ich lange nicht beleuchten konnte, da haben wir jetzt andere Ausbildungen, die Biodynamik und auch die Osteopathie am Mensch unheimlich weitergeholfen und andere Perspektiven. Was für alles, was immer ich nicht gemacht habe mit meinen Pferden in den letzten Jahren, habe ich mich schlecht gefühlt. Das Schlechtfühlen hat Beziehungen verhindert. Und irgendwann, vor ein paar Jahren, 2, 3 Jahren, habe ich das systematisch wie so ein Messi-Haushalt aufgeräumt. Und ich habe all diese Tutorials und all diese Sachen von außen in einem großen Container gepackt und weggeworfen und habe gesagt, es sind meine Pferde, ich bezahle dafür, ich halte die so, wie ich will. Ich mache die Fehler, die ich machen muss, um weiterzulernen. Ich bitte meine Pferde regelmäßig um Verzeihung, so gut sie mir das verzeihen können, dass ich nicht alles bestmöglich schaffe und mache. Aber ich will mich wieder freuen, wenn ich auf dem Paddock stehe und nicht jedes Mal denken, Hauptsache guckt keiner mit einer Drohne, was ich hier für nicht Quatsch oder doch Quatsch mache. Seit ich das aufgehört habe, geht es mir als Mensch deutlich besser. Ich fühle mich wieder wohl. Für meine Pferde hat sich sehr wenig verändert, außer dass die Beziehung eine erleichterte ist. Das kann ich sagen. So bin ich jetzt also sehr gespannt in diesem Summit, der mich hoffentlich dann auf wissenschaftlicher Ebene bestätigt, dass ich jetzt mehr so aus Bauchgefühl und stärker werdendem Mut und Vertrauen in mich und auch diese Beziehungsarbeit, diesen Container aufgemacht habe und ganz viel von wollen, aber nicht können und müssen weggeworfen habe. Und jetzt, ich werde auf jeden Fall dabei sein und bin total interessiert, das Ganze jetzt auch noch wissenschaftlich beleuchtet, bestärkt zu sehen. Weil das wäre was, was nicht nur mir, glaube ich, sondern der gesamten Pferdewelt gut täte. Eine positive Bestätigung, dass Inside the Horses Mind vor allen anderen Wissenschaften und Sachen meint, erstmal hast du eine Beziehungsgeschichte und Ebene mit deinem Pferd und die wird immer besser, je mehr du verstehst, es steht und fällt nicht an deinem Geldbeutel, an deiner Perfektion, an deinem Wissensstand, an deiner intellektuellen Basis, sondern es steht und fällt auch damit, wie du bereit bist, dein Herz und deinen Verstand so zu öffnen, dass du mit dem Pferd interagieren kannst, um wirklich Inside the Horse's Mind und nicht das Pferd zu übertölpeln mit dem, was wir an angeblichem Wissen bis dahin haben. Sehr schön, Selina. Wir beiden, wir können wahrscheinlich...
Haben schon wieder hoffnungslos verquatscht, ne? Ich raste aus.
Es ist auch so, weißt du, also bei Sahnehäubchen ist das ja auch so, dass ich ja niemanden bezahle dafür, das zu hören. Nee. Wer immer hier zum Ende geblieben ist, der hat entweder mir gegenüber ein wahnsinniges Verpflichtungsgefühl oder dir gegenüber. Oder der
hat's verdient.
Der spürt eine, die wir so sehr in den Vordergrund stellen möchten. Ich auf meine Art und Weise und mit so ein bisschen, naja, drumherum von nichts richtig und nichts falsch bei Sahnehäubchen und du mit dem wissenschaftlichen Hintergrund und der professionalisierten Version von ein Sprachrohr zu sein zwischen Wissenschaft, Pferd und Reiter. Alle, die hier zuhören, ihr wart bis zum Schluss freiwillig hier, ihr wurdet weder gezwungen noch verpflichtet. hattet. Wir freuen uns aber, wenn ihr es bis zum Ende geschafft habt. Und ihr habt wahrscheinlich auch rausgehört, es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir uns hier unterhalten haben oder in irgendeinem anderen Format. Austausch gibt es zwischen uns beiden auch sowieso außerhalb einer öffentlichen Basis. Aber ich freue mich trotzdem sehr, dass wir das jetzt echt hingekriegt haben und nicht nur zwischen Tür und Angel uns ausgetauscht haben. Das war sehr schön. Für mich waren wieder viele neue Dinge dabei, aber vor allen Dingen auch der Funke von neugierig sein, der mich bezüglich das in das, weil ich muss fairerweise sagen, so ich als Osteopathin bin natürlich immer in allen, was so Magen, Faszien, Verbindungen und Ähnlichem so interessiert. Und mit dem Gehirn, das interessiert mich natürlich aus biodynamisch-osteopathischer Sicht auch. Aber gerade diese ganzen Verhaltenssachen, das ist ja so völliges, das ist wie so eine Eisscholle, auf der ich noch nie gewesen bin. Es wird super spannend. Du würdest sagen, es wird auf jeden Fall auch wild. Und damit
es wird wild, ich kann es versprechen.
Wird es auf jeden Fall. Wird wild. Also, ihr guckt in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Ja. Ihr könnt sicherlich auch mal bei Equidemia im Internet schauen oder bei Selina auf dem Instagram-Account. Und ansonsten hört einfach wirklich mal und nochmal unbezahlt aus Überzeugung bei Horse Friends rein. Da sind schon wahnsinnig alternativ forschend und auch sehr menschliche Speaker und Dozenten von Selina befragt und zu Interview gebeten worden, die unheimlich viel freundliches Wissen mit in die Pferdewelt bringen. Das ist das, was mich auch so fasziniert hat, warum ich auch deinen Podcast so gerne beim Ausmisten zuhöre, weil ich immer das Gefühl habe, was gelernt zu haben, ohne mit dem Rücken an der Wand zu stehen. Das hat mich immer sehr beflügelt. Also von daher, mach du mal schön weiter so. Und wir beiden drücken jetzt mal auf Wiedersehen quasi. Wiedersehen in dem Sinne. Und ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit. Hört, wie gesagt, nochmal bei Horse Friends rein. Stellt Fragen, ihr könnt uns beide anschreiben. Und ja, wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Und vielleicht sehen wir ja die oder den einen oder anderen in einem gemeinsamen Kontext, dann in dem Summit oder in anderen solcher Gelegenheiten. Selina, danke, dass du dabei warst.
Danke dir.
Bis dann. Ciao.
Bis bald. Tschüss.